Treppe in den dritten Stock. Der Koffer wiegt so schwer, die Reise in den Knochen noch, der Rest von mir so leer. Den Schlüssel dreh ich seufzend um, kein Sonnenstrahl in Sicht. Da stehst du in der Tür mit einem Lächeln im Gesicht. Welcome home, du bist willkommen hier. Welcome home und mach's dir bequem. Welcome home, fühl dich einfach wohl. Welcome home, schön, dass du da bist. Sonnenschein, ich fang an zu verstehen. Das Leuchten dieser Augen habe ich schon einmal gesehen. Und Lippen lächeln lautlos meine Unrast einfach fort. Freiheit macht sich in mir breit, hier an diesem Ort. Welcome home. Du bist willkommen hier. Welcome home. Machst dir bequem. Welcome home. Fühl dich einfach wohl. Welcome home. Schön, dass du da bist.
Das greife ich doch gleich mal auf. Schön, dass ihr hier seid. Sarah Kaiser und Peter West-Diekenberg. Heute mit ihrem Programm Vom Himmel hoch. Sie begleiten unseren Gottesdienst hier heute. Sie sind faktisch heute der Gottesdienst. Heute haben wir einen Musikgottesdienst. Herzlich willkommen heute, Sie alle hier an diesem 4. Advent, 19. Dezember. Schön, dass wir jetzt gemeinsam hier Gottesdienst feiern können. Ich freue mich drauf, auf die Adventszeit, die ist fast vorbei, auf die Weihnachtszeit und hier kommen wir wieder ein Stück weiter auf Weihnachten zu, diese Vorfreude und auf alles, was da kommen mag. In dieser Zeit wollen wir jetzt gemeinsam singen, etwas können wir mitsingen, das meiste werden wir hören. Wir hören auch eine Predigt von unserem leitenden Pastor, Pastor Matthias Kirschner. Heute etwas anders, in vier Teilen immer unterbrochen, beziehungsweise unterbrochen klingt jetzt irgendwie auch nicht so gut. Also gemischt mit Musik, Predigt, seien Sie gespannt, was dieser Tag so bringen wird. Wenn Sie hier Fotografen sehen, lassen Sie sich nicht irritieren. Wir brauchen einfach aktuelle Fotos, machen Sie einfach, wie immer, sitzen Sie dort, genießen Sie die Zeit und entspannen Sie sich. Wir wollen diesen Gottesdienst jetzt in seinem Namen feiern, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und darum möchte ich zu Beginn gerne beten. Lieber Gott, Vater im Himmel. Danke, dass du uns unterschiedliche Zeiten schenkst, Zeiten, die uns das Jahr einteilen und die uns ein bisschen takten. Ich bitte dich, lass uns zur Ruhe kommen, jetzt hier in diesem Gottesdienst. Lass uns spüren, dass wir auf Weihnachten zugehen. Mach uns offen für dein Wort, für das, was geschehen wird. Danke, dass du uns hier zusammengeführt hast, dass wir jetzt Zeit mit dir haben. Segne du diese Zeit. Amen. Wir wollen jetzt beginnen mit der Musik, mit der Predigt. Bis gleich.
Soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? O aller Welt verlangen, du meiner Seele Ziel. O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel. Damit was dich ergötze, mir kund und Wissen sei. Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin. Und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. Mein Herz soll dir grünen in stetem Lob und Preis. Und soll deinem Namen so gut es kann und weiß. Da, 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 so gut es kann und weiß. Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als das geliebte Lieben, damit du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen Jammer so fest umfangen hast. thank you.
Vielen Dank, Sarah Kaiser. Ich finde, damit ist auch die Antwort gegeben auf die Frage, ob das jetzt eine Unterbrechung der Predigt ist. Ich würde sagen, es ist eine Illustration der Predigt. Es ist selber Predigt. Diese alten Weihnachtslieder sind im Grunde genommen ein Stück Predigt, was von einem Prediger eigentlich kaum noch überboten werden kann. Wie soll ich dich empfangen? Mit dem Lied beginnen wir heute diesen Wahlsonntag und stimmen uns damit schon ein bisschen auf Weihnachten ein. Wir gehen auf eine besondere Zeit zu, die so licht und so glanzvoll ist und mit so vielen Stimmungen versehen, mit Gerüchen, die wir seit Kindheit kennen, mit Erwartungen, auch mit Vorfreude und auch mit Menschen, die uns viel bedeuten. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Weihnachten ist für mich aber auch ein Fest der Gegensätze. Ich sehe nicht nur die stille Nacht, die heilige Nacht, ich sehe auch die eilige Nacht, das hektische Treiben beim Geschenkekauf, Schlusssport. Ich sehe die manchmal schwierigen Familienkonstellationen, die Verwandtschaftsbesuche, die anstehen, wo du so leicht angespannt denkst, das könnte dieses Jahr vielleicht wieder ein Drahtseilakt werden. Bei Jesus damals, ja, da wollte der Herodes, der König, vorbeischauen, als die Sterndeuter vorbeikamen. Aber das ist ja gar nichts, wenn ich dran denke, meine Schwiegermutter hat sich angesagt, das könnte kompliziert werden. Und vielleicht empfinden Sie auch zwiespältige Gefühle, wenn Sie an unsere Pandemielage denken. Da will Weihnachtsstimmung bei manchem gar nicht erst so richtig aufkommen. Dabei kann man Weihnachten eigentlich kaum authentischer feiern. Weihnachten ist nämlich eigentlich ein Fest der Gegensätze. Es spricht von Licht in der Nacht, von Glanz in der Armut, von Vollmacht in der Hilflosigkeit. Und eine der zentralen weihnachtlichen Verheißungstexte aus der Bibel, sie steht bei einem alttestamentlichen Propheten, die greift genau diese Gegensätze auf und vereint sie in einer bewegenden Vision von einem besonderen Kind, das geboren werden soll. Der Kontext ist keinesfalls eine heile Weltvorstellung. Im Gegenteil, es ist von Krieg die Rede, von Unterdrückung, ja sogar von Finsternis. Und die Menschen, die hier angesprochen werden, die sind fern jeder Sentimentalität. Sie erleben Kontrollverlust, Ratlosigkeit, Angst vor der Zukunft. Das alttestamentliche Gottesvolk steht in jener Zeit nach allem menschlichen Ermessen, man kann es gar nicht anders sagen, vor dem Nichts. Das eigene Land war zwischen die Fronten der damaligen Weltmächte geraten. Es lag in Trümmern. Jegliches eigenstaatliche Handeln war zum Erliegen gekommen. Und vor den Menschen lag Deportation, Vertreibung und womöglich totale Auslöschung der eigenen Identität. Und dann dies, eine Vision, ein Licht am Horizont. Und ich lese uns das aus Jesaja im 9. Kapitel. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Weihnachten ist krisenerprobt. Weihnachten ist Gottes Plan B, wo unser Plan A nicht funktioniert, wo wir sprichwörtlich dicke Backen machen, und zwar nicht deshalb, weil wir den Mund voller Weihnachtsgebäck hätten, nein, weil wir überfordert sind mit der politischen Lage damals, die Israeliten vor fast 3000 Jahren, mit ihrer Schwangerschaft, die junge Frau Maria 800 Jahre später. Und jetzt wir. Wir sind auch am Rande der Überforderung mit der Infektionslage, die nicht nur Künstlern wie Sarah Kaiser seit 2 Jahren Kopfzerbrechen bereitet. Auch unsere Familien, die im Lockdown sehen, wie wir und unsere Kinder ab und zu die Wände hochgehen, weil nichts mehr planbar ist. Und auch unsere Gesellschaft, die spürt ihre Grenzen, wo einer über den anderen herfällt, weil er seine spezifische Sicht vom Impfen nicht teilt. Weihnachten mit seinem Lichterglanz will uns auf den hinweisen, der jederzeit das Licht anschalten kann, wenn es dunkel um uns ist. Es werde Licht, hat Gott gesagt, als er diese Welt schuf. Und er hat das nochmal gesagt, als er Mensch wurde und als Licht des Lebens in unsere Welt kam. Und er sagt es auch, wenn uns einfach mal kein Licht aufgehen will oder wir uns sogar unterbelichtet fühlen, weil uns alles über den Kopf wächst. Das ist eine gute Nachricht. Das ist einer, der will Licht machen in unserem Leben, da ist Grund zur Freude. Und das Beste, diese Freude hat einen Adressaten. Wir haben jemanden, den wir anschauen können, dem wir Danke sagen können. Und wir können sogar Danke singen. Und das macht jetzt Sarah Kaiser. Gelobet seist du, Jesu Christ.
Dieses Lied ist vor 500 Jahren, das muss man sich mal kurz im Hirn und auf der Zunge zergehen lassen, vor 500 Jahren geschrieben worden von dem bekanntesten Reformator der Welt, Martin Luther. Ich habe es vor einigen Jahren entdeckt und wir hoffen, dass diese Klänge das Licht aus diesem Licht besonders, aus diesem Lied besonders hell scheinen lassen.
Gelobet seist du, Jesu Christ, dass du Mensch geboren bist, von einer Jungfrau, das ist wahr, das freut sich der Engelschar. Kyrie eleis. Das ewige Licht geht da herein, gibt der Welt neuen Schein. Es leuchtet wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht. Kyrie. Ist auf Erden kommen an, dass er unser sicher Baum und in dem Himmel machet reich und seinen lieben Engeln gleich. Kyrie. Das hat er alles uns getan. Sein Großlieb zu zeigen an. Das freut sich alle Christenheit. Und dank ihm das in Ewigkeit. Kyrie eleis.
Ich lese weiter aus dieser erstaunlichen Vision an das Gottesvolk, das zu dem Zeitpunkt alle Hoffnung verloren hatte. Da wird nun nämlich begründet, warum es Grund zur Freude und zur Hoffnung gibt. Da heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Kinder sind ja irgendwie immer ein Versprechen auf die Zukunft, so sagen wir. Dieser andere Gedanke, dass Kinder ein Armutsrisiko sind, das hat Menschen damals interessanterweise nicht so bestimmt, obwohl sie weit weniger hatten als wir heute. Vielmehr wusste man, ein Kind, das bedeutet Leben und Zukunft. Und in ihnen lebt die Familie fort. Sie sind oft der Grund, der Eltern in schwierigen Situationen kämpfen lässt. Menschen sagen, ich tue das für meine Kinder, sie sollen es einmal besser haben, als wir es hatten. Aber hier geht es um ein besonderes Kind. Dieser feierliche Satz, uns ist ein Kind geboren, der entstammt einem besonderen Ritual, das die Leute im Ohr hatten. Das ist so, als ob ich heute in irgendeinem Gespräch sage, so wahr mir Gott helfe. Dann wissen Sie, ich zitiere, das sind Worte aus einer Vereidigungsformel. In Israel kannte man diesen Satz, uns ist ein Kind geboren, aus dem Krönungszeremoniell eines Königs. Der neue König wurde mit genau diesen Worten angekündigt, wie wir heute bei der Papstwahl zum Beispiel Habemus Papam hören. Dann wissen wir, aha, der neue Papst ist da. Und dieser König hier, der war offensichtlich von besonderer Natur, von besonderer Art. Normalerweise wurde ihm das Zepter im Moment der Machtübertragung an die Schulter getippt, aber hier heißt es, das Zepter ist ihm schon in die Wiege gelegt, es liegt schon auf seiner Schulter. Der Babykönig trägt diese Vollmacht von Geburt an. Sie wird ihm nicht erst verliehen. Es ist eine ganz neue Art von Macht, die sich hier ankündigt. Eine Macht, die dem Kind niemand nehmen wird. Eine Macht, die bleibt. Wir kennen solche Arten von Macht eigentlich gar nicht. Regierungen kommen und sie gehen. Mancher kommt als Hoffnungsträger und wird bald wieder in die Wüste gejagt. Wir haben das im vergangenen Jahr verschiedene Male gesehen. Macht verschleißt sich auch, Macht produziert Chaos, wenn sie mit mangelnder Kenntnis, Umsicht oder Weisheit ausgeübt wird. Wir erleben das im Umgang mit einem Virus, von dem wir immer noch nicht so viel wissen, Wer hätte das vor 2 Jahren gedacht, dass ein hirnloses Virus uns über Jahre derart vorführen kann? Ja, was ist das für eine Macht, die dieser König hat? Es ist die Macht der Liebe, die sich hier ankündigt. Jesus ein Kind, später der König mit der Dornenkrone. Sie haben ihn verspottet, sie haben ihn ignoriert, sie haben ihn gefoltert und getötet. Aber sie konnten nicht verhindern, dass er sie weiter liebte. Durch den Tod hindurch bis ins neue Leben hinein. Was für eine Macht die Liebe hat. Was für eine verändernde Kraft in den Worten, ich liebe dich, steckt in dem Willen, dem Mitmenschen Wohlwollen zu begegnen, auch wenn er eigentlich es nicht verdient. Was bedeutet das für uns, wenn wir vielleicht in unserem Bereich, im Beruf, privat, das Gefühl haben, wirkungslos zu sein, nicht die Hebelwirkung zu besitzen, um wirklich etwas verändern zu können? Können wir gleich bei der Schwiegermutter ausprobieren, zumal sie uns mutmaßlich weder foltern noch töten wird. Wir denken an unseren bemerkenswerten Gott, der allen Ernstes vorhat, diese Welt als ein Reich der Liebe zu regieren. Und er sucht nach Abgeordneten für seine Regierung. Was ist mit ihnen? Was hindert sie? Ist es der sogenannte Realismus, die Sprache der Tatsachen, die uns den Babykönig ignorieren oder sogar als naiv verspotten lässt? Weil wir meinen, dass es ohne herkömmliche Ausdrucksformen von Macht nun einmal nicht geht? Wir denken drüber nach, wie Maria vermutlich auch, als ihr ein paar sehr bemerkenswerte Fragen gestellt werden. Sarah Kaiser singt uns nun Mary, did you know?
Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? And this child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby, you've kissed the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know? See, the deaf will hear, the lame will leap up. Lord over all creation. Did you know that your baby boy will one day rule the nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? And the sleeping child you're holding, he is the great I am.
Wir lesen weiter. Das Königskrönungsritual entfaltet sich nun. Dem neuen König werden stets 5 Namen verliehen, die seinen Regierungsstil und seine besondere Würde charakterisieren. Hier heißt es nun, er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater und Friedefürst. Und Sie haben es bemerkt, es waren nur 4 Titel, aber weniger ist manchmal mehr. Die Vierzahl, ne, das wären 4, steht für die 4 Enden der Erde, die 4 Himmelsrichtungen und deuten auf die weltumspannende Vollmacht und Sendung dieses Kindes hin. Jeder Titel antwortet auf eine krisenhafte Not der damaligen Zeit und ich möchte behaupten, auf eine Not aller Zeiten. Das zerfallene Israel hatte es mit einer kollektiven Orientierungs- und Ratlosigkeit der Bevölkerung gegenüber den Herausforderungen der Zeit zu tun. Zweitens mit einer lähmenden Ohnmacht seiner politischen Verantwortlichen, einer manifesten Führungskrise im Königshaus, sowie viertens mit grassierender Ungerechtigkeit und Korruption in der Bevölkerung. Kommt uns das bekannt vor? Solange meine Erinnerung zurückreicht, waren das auch stets Themen, die unsere Zeit mal mehr oder mal weniger beschäftigt haben. Wir haben es also mit 4 grundsätzlichen Wunden zu tun, aus denen unsere Welt beständig blutet. Und darum fragen wir und stellen uns diese Frage: Wo ist Weisheit und Erkenntnis für die tiefgreifenden Probleme unserer Zeit? Was hilft gegen den permanenten Einbruch des Bösen in dieser Welt? Wo ist verantwortungsbewusste und vertrauenswürdige Führung? Und viertens, wie gelingt ein menschenwürdiges, gerechtes und friedvolles Miteinander? Die Antwort ist das Kind. Es kommt als Antwort auf all diese Fragen. Es ist Ratgeber und Held. Es ist väterlicher Leiter und Garant eines umfassenden Friedens, wobei Shalom, der Friede im Hebräischen, mehr bedeutet als die Abwesenheit von Krieg. Es ist, umfasst vielmehr die Unversehrtheit und den bestimmungsgemäßen Zustand der ganzen Schöpfung. Aber um Antwort auf alle menschlichen Fragen zu sein, um unsere Wunden zu heilen, kann dieses Kind nicht von dieser Welt sein. Der Heiland kann nicht aus der Rubrik mehr vom Alten stammen. Die Version 1.1, die reicht in diesem Fall nicht. Wir brauchen 2.0. Diese Welt braucht keine Runderneuerung, sie braucht Neuschöpfung, Erlösung oder auf Neudeutsch Disruption Baby. Das Kind kommt in diese Welt, aber es ist nicht von dieser Welt. Seine Würdetitel verraten seine Herkunft. Ratgeber schon, ja, aber Ratgeber gibt es ja wie Sand am Meer, gute und schlechte. Aber Wunderrat, Ratgeber aus der Kraft von Wundern, nicht anknüpfend an das Bestehende, sondern aus dem Nichts. Das ist eine andere Kategorie von Ratgeber. Es werde Licht. Denken Sie dran, wenn Weihnachten Lichter funkeln. Es ist ein Hinweis auf unseren Gott, der uns, die wir oft nicht die hellsten im Umgang mit unseren Problemen sind, erleuchten will. Gott leuchtet unseren Weg aus, will uns Orientierung geben, in diesem Jahr, im kommenden auch. Ich glaube, dass unsere gesellschaftlichen Orientierungsprobleme zu einem wesentlichen Teil daraus resultieren, dass wir als Einzelne unsere Berufung nicht mehr wirklich kennen, geschweige denn sie umsetzen. Das Fortschrittsgerede jedenfalls, das überzeugt mich nicht, denn wer kann sagen, ob der Fortschritt in die richtige Richtung geht? Auf dem Weg in die Irre ist der Fortschritt Rückschritt. Wir brauchen Orientierung, ein Licht, einen Stern von Bethlehem, einen Morgenstern, damit wir sagen können, meine Seele singe, denn die Nacht ist vorbei. Lasst uns das jetzt gemeinsam singen.
Ich lade Sie dazu ganz herzlich ein, aufzustehen, wenn Sie möchten. Das singt sich so viel besser im Stehen. Das erzähle ich auch meinen Chorsängern immer und meinen Gesangsschülern und weiß es aus eigener Erfahrung. Meine Seele singe. Ist vorbei, mach dich auf und bringe deinem Gott Lob und Preis, alle Schöpfung juble, wenn der Tag nun anbricht, Gottes Töchter und Söhne strahlen in seinem Licht, der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen, der Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt, er ist auferstanden und er lebt auch in mir, lebt auch in mir. Dann möchte ich gerne noch schnipsen dazu. Zweite Strophe, wenn sie da ist, können wir weitermachen. Diesen Tag will ich feiern, er hat alles getan, um die Welt zu erneuern. Jesus selbst geht voran, er hat überwunden alle Mächte der Nacht. Er hat mich gefunden und mir Leben. Das machen wir nochmal. Diesen Tag will ich feiern. Er hat alles getan, er hat alles getan, um die Welt zu erneuern. Jesus selbst geht voran. Er hat überwunden alle Mächte der Nacht, alle Mächte der Nacht. Er hat mich gefunden und mir Leben gebracht. Ich weiß, dass Jesus lebt, er ist auferstanden. Der Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt, er ist auferstanden. Und er lebt auch in mir. Frag noch mal, der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen. Weiß, dass Jesus lebt, er ist auferstanden und er lebt auch. Und er lebt auch in mir, lebt auch in mir. Wollen wir den Refrain noch einmal zusammen singen? Ich glaube, wir kriegen ihn noch mal an die Wand, oder? Der wahre Morgenstern. Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen. Der Erlöser ist
Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen, der Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt, er ist auferstanden.
Noch nicht. Wunderbar. Müssen wir unbedingt einfügen. Ja, und er lebt auch in mir. Das ist ein interessanter Gedanke. Der Morgenstern lebt auch in mir. Der Wunderrat, das göttliche Kind. Der Morgenstern leuchtet mir den Weg zum Stall. Er bietet mir Orientierung auf meinen Wegen. Und jetzt kommt die Frage, aber hat er auch Macht? Hat er die Fähigkeit, dem ganzen falschen Zauber und den Machenschaften auf dieser Erde ein Ende zu setzen und alles zum Guten zu wenden? Die Jesaja-Verheißung sagt ja. Er ist nicht nur Held, sondern Gottheld. Wäre er bloß Superheld, dann wäre ja alles beim Alten, eine Variation des Alten, etwas verstärkt wohl, aber doch alt. Er lebt auch in mir, das ist der Schlüssel. Kurz vor der Kreuzigung steht Jesus ja als dornengekrönter König vor Pilatus. An dieser Stelle entscheidet sich die Machtfrage. Wer hat eigentlich die Macht? Pilatus, der Repräsentant des Römischen Reiches, der größten Weltmacht der damaligen Zeit? Oder Jesus, der König der Herzen? Was ist eigentlich Macht? Das Römische Reich gibt es nicht mehr. Und Jesus veränderte bis heute viele, viele Menschenleben. Menschen gewinnen durch den Glauben an Jesus Christus die Kraft, ihr Leben zu verändern. Sie geben zerstörerische Gewohnheiten auf. Sie werden frei von Süchten, sie lieben, wo sonst Hass grassiert, sie helfen, wo sonst keiner hilft, seit 2000 Jahren. Wer hat mehr Macht, der, der Armeen befehligt oder der, von dem Millionen von Menschen seit Jahrhunderten sagen, er lebt auch in mir? Wie übt das Weihnachtskind seine Macht aus? Wie ist es als Gottheld? Alles geschieht durch das Wort. Jesus sagt, was er tut, und er tut, was er sagt. Er gebietet dem Sturm, dass er schweigt, der Krankheit, dass sie verschwindet, den Dämonen, dass sie ausfahren. Er siegt über den Tod. Das ist Macht, das ist Vollmacht. Wie äußert sich diese Vollmacht? Wie ist sein Führungsstil? Und wie lautet